Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Am vergangenen Wochenende wurde in Berlin mit dem Stadtfest die Pride Week eröffnet. Eine Woche lang dreht er sich bei Umzügen, Partys und Kulturevents um die Rechte der LGBT-Community. Mit dem Höhepunkt der CSD-Parade am kommenden Samstag und einer Kundgebung am Brandenburger Tor. Die Feierlichkeiten hierzulande und weltweit stehen im Zeichen der Stonewall-Unruhen von 1969. Im Schwulenmuseum in Berlin werden sie begleitet von einer Ausstellung zu 50 Jahren Stonewall-Riots. Love at First Fight, so der Titel, zeigt queere Bewegungen in Deutschland seit Stonewall. Birgit Bosold ist eine der beiden Kuratorinnen der Schau und sie begrüße ich zum Corso-Gespräch. Willkommen.
Ja, hallo.
27. Juni 69, New York City, die Bar Stonewall in der Christopher Street. Wieder stürmt die Polizei das Lokal, doch die Schwulen, Lesben und Transgender begehren zum ersten Mal auf. Es kommt zu tagelangen Aufständen. Hier beginnt die queere Emanzipationsbewegung. In dem Ankündigungstext zur Ausstellung heißt es, schon oft wurde diese Geschichte erzählt und Sie wollen queere Bewegungen in Deutschland seit Stonewall zeigen. Welchen Einfluss hatte Stonewall auf die deutsche Community? Und es ist doch alles längst erforscht und bekannt, oder?
Das würde ich nicht sagen, dass alles längst erforscht und bekannt ist. Also man kann sagen, dass in Deutschland ja die Institutionalisierung von queerer Geschichtsschreibung, vor allen Dingen auch an den Universitäten, eigentlich nicht wirklich geglückt ist. Soweit ich weiß, gibt es bis heute eigentlich keine Professur dafür, die sich exklusiv damit beschäftigt. Also Forschung ist noch sehr, sehr viel zu tun. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel ein sehr wichtiger Konflikt in der lesbisch-feministischen Bewegung, die sogenannten Sex Wars. Das war eine Auseinandersetzung zwischen einem jüngeren und diverseren feministischen Gruppierungen und den sogenannten Second Wave Feministinnen in den 70er Jahren. Das gab es auch in Deutschland, das ist über die USA nach vor allen Dingen Westdeutschland gekommen. Das ist aber so gut wie gar nicht erforscht für die Bundesrepublik oder für den deutschen Kontext. Also das ist nur ein Beispiel. Insofern würde ich sagen, da ist noch sehr viel Forschung zu tun.
Aber auf Ausstellungsseite gab es doch immer mal wieder das Thema Homosexualität oder Homosexualitäten, zum Beispiel eine große Ausstellung der letzten Jahre.
Genau, das war eine Ausstellung, die das Schwulenmuseum ja mitinitiiert hat und die 2015 am Deutschen Historischen Museum lief und 2016 nochmal in Münster übernommen worden ist. Aber das war 2015 und das war die erste große Überblicksschau an einem repräsentativen Museum in Deutschland. Also das ist ja jetzt nicht so, dass pausenlos solche Ausstellungen gezeigt werden.
Und worauf legen Sie dann speziell den Fokus? Was waren wichtige Wegmarken seit Stonewall?
Wir haben versucht, also die Ausstellung war ja für uns in verschiedener Hinsicht eine Herausforderung. Einerseits ging es darum, das ist mir immer ganz wichtig auch nochmal zu betonen, dass wir versucht haben, eine Ausstellung zu machen, die wirklich reisen kann. Also wir bekommen relativ häufig Anfragen von anderen Institutionen oder auch queeren Gruppen, die Ausstellungsformate von uns übernehmen wollen und das scheitert meistens dann oder scheitert fast immer an den Budgets. Deswegen haben wir überlegt, wie können wir eigentlich eine Ausstellung machen, die mit kleinen Budgets überall auf der Welt aufgebaut werden kann. Und das ist eben, wir nennen das Ausstellung on Demand. Ich glaube, ein relativ innovatives Format. Ich wüsste jetzt nicht, dass das vor uns schon jemand gemacht hat. Und das ist eine Ausstellung, die quasi auf einem Stick existiert. Das sind alles elektronische Daten. Es geht eben auch darum zu fragen, wie man in einer digitalen Welt eigentlich wie man das nutzen kann, aber gleichzeitig das Erlebnis Ausstellungen herstellen kann. Und diese Ausstellung existiert eben auf einem Stick.
USB-Stick.
USB-Stick, den können Sie quasi relativ einfach versenden oder eben auch per Download zur Verfügung stellen. Und dann gibt es ein relativ umfangreiches Manual, wie Sie diese Ausstellung dann vor Ort mit einfachen Mitteln, mit einer einfachen Ausstellungsarchitektur produzieren können. Und das ist sozusagen, das war die eine Herausforderung. Und die Herausforderung, die damit zu tun hat, ist natürlich auch, kriegt man eigentlich eine Ausstellung hin, ohne dass man mit Originalobjekten arbeitet. Das ist ja für Kuratorinnen insbesondere spannend, weil wir ja auch ein bisschen Objektfetischistinnen sind. Und ich würde sagen, ja, das ist geglückt.
Also das heißt, ich kann mir von diesem USB-Stick, sagen wir mal, irgendwo in Mexiko oder Nordamerika, wo die Show dann auch gezeigt wird in Kooperation mit den Goethe-Instituten, ja, Flyer von damals von dem USB-Stick ausdrucken, Videos dann projizieren in den Ausstellungsraum, sowas?
Ja, genau. Also Sie können sich, die Ausstellung ist komplett vorproduziert. Also es gibt komplette Druckvorlage, also es gibt die richtigen Druckvorlagen, Sie brauchen das dann nicht erst noch zu setzen. Es gibt so Textfelder, wo Sie Texte in verschiedenen Sprachen auch einsetzen können, also so Templates, das heißt, Sie können vor Ort, also die Ausstellung ist komplett vorproduziert, Sie brauchen sie quasi nur noch auszudrucken und zu installieren. Und das war ein bisschen die Idee, die wir hatten, und wir haben das ja jetzt auch schon, also die Ausstellung lief ja schon oder läuft noch in Chicago, in Toronto, in Montreal, in San Francisco, in Mexiko und in anderen Städten in Nordamerika. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Und eben auch in Berlin. Besonders interessant scheint mir der Aspekt zu sein, zumindest vom Lesen der Ankündigung her, welchen Einfluss die Stonewall-Unruhen in der DDR hatten. Bekanntlich wurde das Thema Lesben- und Schwulenrechte von der Staatsmacht unter den Teppich gekehrt, noch mehr als in Westdeutschland. Und doch stimmt das dann offenbar nicht ganz.
Genau, das stimmt nicht ganz. Also die Ausstellung versucht ja auch die Connections zwischen den USA und den bundesdeutschen queeren Bewegungen ein bisschen zu beleuchten. Und ein interessanter Aspekt dabei ist, dass die Aufstände selbst eigentlich erst gegen Ende der 70er Jahre richtig relevant wurden. Also die ersten CSD liefen ja 79 und die haben...
10 Jahre später, ne? 10 Jahre nach Stonewall-Unruhen.
Genau, 10 Jahre später gab es erstmals in der Bundesrepublik Deutschland damals sogenannte CSDs, die es ja bis heute gibt. Und das ist ein direkter Rekurs auf die Stonewall, aber eben mit einer Verzögerung von 10 Jahren. Und die sozusagen die Message von Stonewall ist eigentlich erst sehr, sehr langsam in den bundesdeutschen Diskurs gesickert.
Warum?
Und zwar, ich denke, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die bundesdeutsche, also was wir ja in der Ausstellung auch zeigen wollen, ist, dass Stonewall eben nur ein Aufstand war. Und die andere Communities in der Welt, die haben ihre eigenen Stonewall-Momente. Also es gab zum Beispiel in Polen die sehr bekannte Operation oder Operation Hyazinth. Das war eine Polizeiaktion gegen schwule Menschen. Und das ist für die polnischen Queers quasi deren Stonewall-Moment. Da haben die angefangen, sich zu wehren. Oder in der Bundesrepublik Deutschland war es sicherlich Rosa von Braunheims Film, der nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Umgebung, in der er lebt, war ein wichtiger Auslöser. Bei den Frauen waren es die Proteste gegen den sogenannten Hexenprozess in Itzehoe. Da stand ein lesbisches Paar vor Gericht, das angeklagt war, den Ehemann der einen ermorden haben, also durch eine Auftragsbehörde haben ermorden zu lassen. Die sind auch schuldig gesprochen worden, und die lesbischen Feministinnen haben zu der Zeit eine bundesweite Aktion gegen die vor allen Dingen diffamierende Prozessführung, aber auch gegen die mediale Begleitung. Also die Bild-Zeitung hat sich damals mit einer langen Serie über die Verbrechen der lesbischen Frauen in die ganze Debatte eingemischt. Und dagegen gab es einen bundesweiten Prozess, und das würde ich auch sowas wie so einen Stonewall-Moment bezeichnen. Und der Rekurs auf Stonewall, vielleicht nochmal zurück, der ist eben erst Ende der 70er Jahre richtig virulent geworden, und vor allen Dingen eigentlich, wie man so historisch bis heute rekonstruieren kann, durch persönliche Begegnungen, durch die Reisen, die Leute dahin unternommen haben, und die dann sozusagen diese Idee mit den Prides, die ja auf Stonewall zurückgehen, also die Pride Marches oder Pride Parades, nach Deutschland mitgebracht haben.
Und wo weht der Geist von Stonewall in der DDR, um darauf nochmal
zu
blicken?
Genau, das ist ein anderer wichtiger Punkt in unserer Ausstellung. Also wir haben eigentlich versucht, diese Ausstellung oder diese Stonewall-Geschichte zu pluralisieren. Das heißt, wir haben immer wieder versucht, neue Stonewall-Momente in Anführungszeichen zu finden. Und auch in der DDR hat Stonewall interessanterweise eine Rolle gespielt. Es gab Mitte der 80er Jahre haben ja queere Gruppen in der DDR über mehrere Jahre hinweg immer wieder Gedenkstätten, die staatlichen Mahn- und Gedenkstätten besucht und dort versucht, ein Gedenken an homosexuelle Opfer des Faschismus zu initiieren. Und das ist insofern interessant, weil es eine politisch unglaublich geschickte Strategie war, weil Die Mahn- und Gedenkstätten der DDR waren ja sozusagen die Monumente des staatlichen Selbstverständnisses als antifaschistischer Staat. Und die haben genau an diesem Punkt sozusagen sich, haben die eingegriffen und haben dieses Selbstverständnis damit auch herausgefordert, und zwar in einer Weise, wo sie relativ unangreifbar war. Das war ja schwierig, diesen antifaschistisches Gedenken da zu unterbinden. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich von der Stasi kontrolliert worden, und es gibt diese in der Zwischenzeit sehr bekannte Gruppe Lesben in der Kirche, die versucht haben, in Ravensbrück ein lesbisches Gedenken, also ein Gedenken an die in Anführungszeichen lesbischen Schwestern zu implementieren, und die sind über Jahre hinweg immer wieder mit der Stasi da auch in Konflikt geraten. Auch ein Fund, den wir jetzt noch ein bisschen gemacht haben für uns, war, dass es auch 84 eine konzertierte Aktion von queeren Gruppen in der DDR gegeben hat, die am Wochenende des CSD und mit ausdrücklichem Rekurs eben auch auf Stonewall diese Aktion an den Gedenkstätten gemacht haben. Also es gab durchaus auch sozusagen in Referenz zu Stonewall in der DDR.
Und das war bisher nicht so bekannt?
Wenn man sich die Diskurse anguckt oder wenn man sich auch die Ausstellungen anguckt, die es bisher gegeben hat, kann man sagen, dass eigentlich die DDR-Geschichte immer so tendenziell ein bisschen unterbelichtet war. Also die wird nicht so gewichtet, wie wir haben jetzt versucht, sie möglichst gleichberechtigt zu gewichten, und wir haben auch versucht also diese gedenkpolitischen Aktivitäten zum Beispiel, da haben die DDR-Queers eigentlich für den gesamtdeutschen Raum eine wichtige Rolle gespielt.
Und Love at First Fight, die Ausstellung, wurde jetzt kuratiert von zwei Frauen, also Ihnen und Ihrer Kollegin. In der Regel wird die Emanzipationsgeschichte tendenziell mit weißen, schwulen Männern in Verbindung gebracht. Sie, Birgit Bosold, haben ja auch die Ausstellungspraxis des Schwulen Museums vor einiger Zeit entsprechend kritisiert. Welche Rolle spielt es, dass Sie als zwei Frauen die Geschichte rekapitulieren?
Ich glaube, das jetzt spielt jetzt nicht so eine große Rolle, ob wir, also welchem biologischen Geschlecht wir zugehörig uns fühlen, sondern eher, welche Perspektiven wir einnehmen. Und ich würde sagen, dass man die queere Geschichte, die Geschichte der Schwulenbewegung und auch die Geschichte der Lesbenbewegung in Deutschland und auch darüber hinaus überhaupt nicht erzählen kann, wenn man nicht die Geschichte der feministischen Bewegung mit hineinnimmt. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es wird häufig, also es gab vor 2 Jahren mal eine große Ausstellung in der Tate Gallery in London, Queer British Art. Und das war ein Versuch, sozusagen queere Kunst in der britischen Kunstgeschichte zu zeigen. Und ich fand das relativ, merkwürdig, dass eigentlich die gesamten feministischen Impulse, die ja in der Kunstgeschichte eine enorme Rolle gespielt haben, da überhaupt nicht reflektiert worden sind. Und ich würde sagen, das haben wir auch bei Homosexualitäten schon gemacht, die feministische Bewegung wäre ohne das Engagement, ohne die Radikalität, ohne die Impulse von lesbischen Aktivistinnen niemals dahin gekommen, wo sie hingekommen ist. Und insofern gehört für uns, und deswegen haben wir zum Beispiel auch die Kämpfe gegen den Paragraph 218 und jetzt 219 als queer-feministischen Teil der Geschichte mit repräsentiert, weil ich glaube, andersrum, man versteht das nicht anders. Also die sozusagen die Revolution oder die Revolte gegen die Geschlechterordnung, wie sie die feministische Bewegung initiiert hat, ist ein ganz wesentlicher Teil für den Erfolg homosexueller Emanzipation.
Ganz kurz am Ende gefragt, 2019 wurde in New York City und eben auch in Berlin und anderen Teilen der Welt an die Stonewall Riots erinnert. Welchen Einfluss hat das Ereignis noch, also heute? Man hat das Gefühl, heutzutage ist das doch nur noch ein Schlagwort für die Pride-Veranstaltung und reiner kapitalistischer Kommerz, oder?
Ja, es gibt aber natürlich andererseits, und zwar auch eben mit Rekurs auf Stonewall, gibt es natürlich genau auch die Gegenbewegung, dass es gibt in New York, gab es einen alternativen Pride, in Berlin gibt es hoffentlich auch wieder einen. Wir machen jetzt eine Ausstellung, die Ende der nächsten Woche eröffnet wird, wo es auch nochmal um diese Infragestellung geht, zu fragen, wo sind wir denn eigentlich mal losgelaufen, wo wollten wir hin und wo sind wir jetzt eigentlich gelandet und was gibt es da eigentlich noch an To-Dos? Und ich glaube, eine Qualität queerer und feministischer Kämpfe ist, eben sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was jetzt ist, sondern eigentlich zu fragen, what's next, oder Es gab ja dieses wunderbare Festival im Hau mit dem schönen Titel The Present is Not Enough. Also eigentlich immer noch mal weiter zu fragen, zu sagen, was provozieren wir eigentlich auch in unseren Bewegungen selber noch mal für Ausschlüsse und Diskriminierungen und das zur Disposition zu stellen. Das halte ich für ein unheimlich kreatives oder für eine sehr kreative DNA der queeren Politik. Dafür werden wir relativ viel kritisiert, aber wir machen es halt trotzdem.
Sagt Birgit Bosold, Co-Kuratorin der Ausstellung Love at First Fight, queere Bewegungen in Deutschland seit Stonewall. Die Schau läuft bis zum September kommenden Jahres im Schwulenmuseum Berlin. Besten Dank für das Gespräch.
Bitte.